Also, das finde ich interessant, dass die Lorbeerschriften doch auch wieder die Wahrheitsmomente von etwas schon von Ewigkeit her vorhandenen, in Gott trinitarisch vorhandenen, zum Ausdruck bringen. Und ein zweiter Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist der, wie bei Lorbeer das Gottheitszentrum thematisiert wird. Bei Swedenborg ist von der geistigen Sonne die Rede und bei Lorber von der Gnadensonne, hatte ich gesagt. Und bei Swedenborg ist es so, dass die geistige Sonne eigentlich nur im Zusammenhang mit Schöpfung und Jenseits zur Sprache kommt. In seinem Werk über die göttliche Liebe und Weisheit, dort wird gesagt, dass der ganze Schöpfungsprozess aus einer geistigen Sonne hervorgeht. Also bei Swedenborg ist von einer geistigen Sonne nur im schöpfungstheologischen Zusammenhang die Rede. Und bei Lorber ist von der geistigen Sonne bzw. von der Gnadensonne auch im Zusammenhang mit der Menschwerdung Gottes die Rede. Und es werden uns Prozesse dargestellt. Swedenborg setzt die Existenz einer Gottessonne quasi immer schon voraus. Er sagt nie, wie die geistige Sonne oder die Gottessonne entstanden ist, uranfänglich entstanden ist. Und bei Lorber wird ein Versuch gemacht, einzuweihen in uranfängliche Geheimnisse der quasi Selbstentzündung Gottes, wo also dieses Strahlungszentrum uranfänglich entsteht. Das ist etwas, was bei Lorber ganz wichtig ist und was eine Besonderheit gegenüber Swedenborg darstellt, dass Swedenborg eigentlich immer den Blick hat von der Erde bis zum Himmel. Und Lorber hat den Blick von den Uranfängen bis zur Erde. Der bekannteste Beispiel ist der Geisterfall, nicht wahr? Also Lorber macht sich darüber Gedanken, wie die Materie entstanden ist durch den Geisterfall. Solche Gedanken macht sich Swedenborg nicht. Swedenborg denkt immer von der Erde zum Himmel und Lorber denkt von der Urschöpfung zur Erde. Und dann hat er natürlich auch die Jenseitswerke. Der andere Weg fehlt nicht. Und so gibt's bei Lorber auch Reflexionen darüber, wie sich Gott praktisch selbst gefunden hat, wie er sich als der konstituiert hat, der er nun ist. Und das ist ein Text in der Haushaltung Gottes, und der lautet folgendermaßen: Die Gottheit, heißt es da, war von Ewigkeit her die alle Unendlichkeit der Unendlichkeit durchdringende Kraft und war und ist und wird sein ewig die Unendlichkeit selbst. Das ist die Gottheit. Kraft, Unendlichkeit. Die Gottheit ist Kraft, die die Unendlichkeit durchdringt. Und dann heißt es, in der Mitte ihrer Tiefe war ich von Ewigkeit die Liebe und das Leben selbst in ihr. Das heißt, da wird die Mitte der Tiefe, Mitte erinnert schon an Zentrum. Da ist die Kraft, die sich in der ganzen Unendlichkeit verteilt, die ganze Unendlichkeit durchdringt. Und dann wird da so, da formiert sich schon die Vorstellung eines Gottheitszentrums, dann wird von der Mitte ihrer Tiefe gesprochen. In der Mitte ihrer Tiefe war ich von Ewigkeit die Liebe und das Leben selbst in ihr. Aber siehe, ich war blind wie ein Embryo im Mutterleibe. Und jetzt heißt es, die Gottheit aber gefiel sich in der Liebe. Ist klar, die Liebe hat immer etwas Attraktives. Also die Gottheit verliebt sich geradezu in ihrer Liebe, die da embryonenhaft in der Mitte ihrer Tiefe ruht und blind ist. Das heißt also noch kein Bewusstsein hat, die praktisch nur als Potenz da ist, aber noch nicht erweckt ist. Und die Kraft, die die Gottheit ist, die verliebt sich gleichsam in ihre Liebe, die Gottheit aber gefiel sich in der Liebe und drängte sich ganz zu ihrer Liebe. Und der Liebe ward es immer heißer und heißer in ihrer Mitte. Und es drängten sich Massen und Massen der Gottheit dahin. Und alle Mächte und Kräfte stürmten auf dieselbe los. Also die Liebe, die muss richtig in eine Bedrängnis hineingebracht sein, wenn wir bedenken, dass die Gottheit ja die Kraft ist. Die verströmt sich jetzt also nicht nach außen, so stelle ich mir das vor, sondern die Kraft, die biegt sich gleichsam um und stürmt nun mit der ganzen Unendlichkeitsmacht, die in dieser Gottheitskraft steckt, stürmt diese Kraft auf diese unerborene, noch blinde, ohne Selbstbewusstsein ausgestattete Liebe ein. Und dadurch wird die Liebe, wird es immer heißer. Und alle Mächte und Kräfte stürmten auf diese Liebe los. Und siehe, da entstand ein großes Rauschen, Brausen und Toben. Da ist schon die Trinität vorgeformt. Da sind drei Worte, Rauschen, Brausen und Toben. Und siehe, da entstand ein großes Rauschen, Brausen und Toben. Und siehe, die Liebe ward geängstigt und gedrückt von allen Seiten, sodass die Liebe bis ins Innerste erbebte. Und die Liebe gewahrte es, und das Rauschen ward zum Ton. Der Ton aber ward in der Liebe zum Worte, und das Wort sprach, es werde Licht. Und das loderte im Herzen die Flamme der entzündeten Liebe auf, und es ward Licht in allen Räumen der Unendlichkeit. Das ist praktisch die Geburt der urwesenhaften Trinität. Wir haben die Gottheit, wir haben die Liebe und wir haben das Licht. Aus der Gottheit, und das ist praktisch eine immanente Trinität, die also in der Ewigkeit vorgeformt wird. Und aus der Gottheit, die wir jetzt hier noch nicht trinitarisch unterbringen können, aus der Gottheit wird der Heilige Geist. Denn der Abedam, der sagt dann im zweiten Band der Haushaltung Gottes, das ist der hohe Abedam ist ja einer der Gestalten, die eine Präfiguration der Personwerdung Gottes ist. Ne? In dieser alten Zeit, in der Zeit der ältesten Kirche, ist Gott noch nicht Person geworden. Aber er kann Präfigurationen dessen, was er vorhat, bringen. Eine ist Asmahael, die andere Abedam und die dritte dann Abba. Diese Präfigurationen tauchen in der Haushaltung Gottes auf. Und der Abedam ist der, der am meisten redet und die Kinder belehrt. Und der sagt, was ihr, also liebe Mitglieder der ältesten Kirche, was ihr des Raumes Unendlichkeit benennet, ist der Geist meines Willens. Dieser Geist aber hat einen Mittelpunkt, wesenhaft gestaltlich, in dem alle Macht dieses unendlichen Geistes vereinigt ist zu einem Wirken. Da haben wir wieder die Vorstellung des Zentrums. Und dieses Machtzentrum des unendlichen Gottgeisteswesens ist die Liebe als das Leben eben dieses Geistes. Es gibt dann noch Aussagen, wo ziemlich deutlich wird, dass die Gottheit, die einesteils der Urgott ist, der Vatergott ist, der die Liebe erst wach küsst, dass diese Liebe sich dann im Zuge der Geschehnisse des Falles der Geister, da gibt es ja dann Szenen in der Haushaltung Gottes, wo die Liebe, also jetzt sagt etwas lax gesagt, liebe Gottheit, nun halt mal die Luft an, ne, und nimm dich ein bisschen zurück mit deinen Zorneswallungen angesichts der sündhaften Menschheit, sondern vertrau mir mal die Wiedergutmachung des Schadens an. Und da macht sich die Liebe die Gottheit untertan. Das heißt, die Gottheit wird ganz der Liebe gestellt. Und dann geht die Gottheit aus der Liebe hervor und wird der Heilige Geist, der jetzt aus der Liebe herausströmt. Also da sehen wir, dass bereits vor der Menschwerdung Präfigurationen oder Anordnungen innerhalb des Gottwesens stattfinden, indem das Trinitarische vorgeformt wird, das sich dann eben in der Menschwerdung in Personhaftigkeit voll entfaltet. Und interessant ist eben nun, dass dieses Zentrum der Gottheit, das die entzündete Liebe ist, aus der das Licht hervorgeht, dass dieses Gottheitszentrum, das bei Swedenborg, wie ich sagte, nur im Zusammenhang mit der Schöpfungslehre thematisiert wird, dass dieses Gottheitszentrum bei Lorber auch thematisiert wird im Zusammenhang mit der Menschwerdung Christi. Also das Gottheitszentrum, nochmal gesagt, das bei Swedenborg nur im kosmologischen Kontext auftaucht, taucht bei Lorber auch im soteriologischen Kontext auf. Denn es heißt, ich, das ist jetzt wieder das große Johannesevangelium, ich, der unendliche, ewige Gott, nahm für das Hauptlebenszentrum meines göttlichen Seins Fleisch an, um mich euch, meinen Kindern, als Schau und fühlbarer Vater zu präsentieren. Also hier ist klar, das Gottheitszentrum wird Fleisch. Oder in der geistigen Sonne sagt ein jenseitiger Geist, Gott oder das allumfassende Kraft- und Machtprinzip habe sich selbst in seinem Zentrum ergriffen, habe im selben einen Kulminationspunkt aller seiner unendlichen Kraft und Macht gebildet und sei dann als eben solcher Kulminationspunkt aller göttlichen Wesenheit in menschlicher Form, und zwar in der Person eines gewissen Jesus Christus, auf dem Planeten Erde aufgetreten. Also hier wieder der Zentrumsgedanke im Kontext der Menschwerdung. Oder noch eine Stelle aus dem großen Evangelium. Da sagt Jesus: Ich bin nur der ewige Mittelpunkt meiner selbst. Von diesem aus aber erfülle ich dennoch ewig fort und unverändert den unendlichen Raum. Ich bin überall der ewige Ich. Aber hier bei euch, die sind da wohl in der Herberge, bin ich nun in meiner ewigen Seinsmitte, von der aus die ganze Unendlichkeit ewig fort und unverändert gleich erhalten wird in ihrer endlosesten ewigen Ausdehnung. Von Ewigkeit wohnte ich in meiner unzugänglichen Mitte und in meinem unzugänglichen Lichte aus mir selbst. Aber mir hat es der Menschen dieser Erde wegen wohlgefallen, aus meiner unzugänglichen Mitte und aus meinem unzugänglichen Lichte derart herauszutreten, dass ich nun in eben derselben Mitte und in eben demselben Lichte, das auch den höchsten Engeln von Ewigkeit völlig unzugänglich war, mich auf dieser Erde begab und nun euch Menschen sogar von allen Seiten her wohl zugänglich bin und ihr mein Licht wohl ertragen könnt. Ja, und weil ich es nicht lassen kann, noch eine Stelle. Deswegen konnte Jesus während seiner Erdenlebenszeit sagen: Ich, wie ihr mich nun als Gottmenschen unter euch seht, bin mit meiner ganzen Urzentralwesenheit sicher vollkommen und ungeteilt unter euch hier in diesem Speisesaal auf dem Ölberg und befinde mich darum als ein wahrster Gott und Mensch zugleich nirgends anderswo, weder auf dieser Erde und noch weniger auf einer anderen. Aber durch die von mir ausgehende Kraft, die das der Heilige Geist, erfülle ich wirkend dennoch alle Himmel und den irdisch-materiellen und endlosen Raum. Ich sehe da alles vom Größten bis zum Kleinsten, kenne alles, weiß um alles, verordne alles und schaffe, leite und regiere alles. Also das ist ein aus Swedenborgscher Sicht unverhoffter Gedanke und der hat Auswirkungen dann auf eine andere Anlage des Lorbeerwerkes. Was ist unverhofft? Nach Lorbeer ist es so, dass dieses Gottheitszentrum Mensch wird. Und dass dieses Gottheitszentrum sich mit einer Seele und einem Leib umgibt. Sodass wir also die Dreiheit von, zumindest mal die Dreiheit von Gottheitszentrum, Seele Jesu und Leib haben. Daraus wird dann in der Anthropologie bei Lorbeer, also in der Lehre vom Menschen, dies, dass Lorbeer im Unterschied zu Swedenborg einen Geistfunken kennt, der im Herzen des Menschen ruht. Das ist die direkte Konsequenz daraus, dass auch Jesus ein Zentrum hatte, nämlich das Gottheitszentrum. Also weil in Jesus das Gottheitszentrum Mensch wird, hat das zur Folge, dass in dem Menschenbild bei Lorbeer es im Inneren der Seele nochmal etwas gibt, nämlich den Geistfunken. Geistfunke, Seele, Leib. Gottheitszentrum, Seele, Jesu, Leib. Und das ist bei Swedenborg nicht so. Der Swedenborg, der kennt nur die Seele, das Gemüt, das ist da oben im Gehirn, und den Leib. Seele, Gemüt, also Gemüt ist bei Swedenborg da oben im Gehirn und Leib. Und einen Geistfunken im Innersten der Seele, den kennt Swedenborg nicht. Und jetzt muss Swedenborg sich überlegen, wie er nun die Inkarnation Gottes so denken kann, dass die Inkarnation ihm nicht unter der Hand zu einer Inspiration verkommt, dass in Jesus nicht wirklich Gott Mensch geworden ist, sondern dass Jesus nur von Gott inspiriert worden ist. Das muss Swedenborg verhindern, denn Swedenborg will ja auch aussagen, dass in Jesus Christus Gott Mensch geworden ist. Aber Swedenborg hat nicht die Idee, dass die geistige Sonne Mensch wird. Die verwendet Swedenborg ja nur im kosmologischen, schöpfungstheologischen Zusammenhang. Die lässt er oben, der Swedenborg, und verwendet die nicht, um die Menschwerdung Gottes zu erklären. Er hat also tatsächlich nur die Seele, das Gemüt und den Leib. Und deswegen muss Swedenborg sagen, obwohl die Idee eines Zentrums ihm praktisch schon, oder er sich selber praktisch schon auf den Tisch legt, greift er nicht zu. Der macht aus dieser geistigen Sonne nichts, was die Menschwerdung Gottes angeht. Der hat die Idee eines Zentrums, wertet sie aber nicht im Sinne der Menschwerdung Gottes aus. Und deswegen muss Swedenborg sagen, wenn er sagen möchte, und das möchte er sagen, wenn er sagen möchte, dass Jesus nicht nur von Gott inspiriert war, sondern dass Gott in ihm Mensch wurde, dann muss Swedenborg sagen, dann war die Seele Jesu Gott. Denn was anderes bleibt als Höchstes nicht mehr übrig. Und das sagt Swedenborg dann auch, da könnte ich zitieren, aber meine Zeit läuft ab. Also Swedenborg sagt, die Seele Jesu ist Gott. Das bleibt ihm als einziger Ausweg übrig, weil er eben nur dieses anthropologische Schema hat. Seele, Gemüt, Leib. Und bei Lorber ist es so, dass die Seele nach innen hin praktisch nochmal durchbrochen wird oder es noch eine höhere Ebene gibt. Und deswegen kann Lorber sagen, das Gottheitszentrum, das ist das Göttliche in Jesus. Und mit der Seele, na, da gibt's ja gewisse Streitigkeiten, nicht wahr? Ist die Seele Jesu nun? Von Swedenborg her müsste man denken, die Seele Jesu ist natürlich göttlich, aber dann trage ich Swedenborg in Lorber hinein. Bei Lorber ist es, sagen wir mal, jedenfalls nicht so butterdick aufgetragen, dass wir uns eine ganz klare Vorstellung davon machen können. Das ist ein Spezialgebiet, was du mehr bearbeitet hast, soweit ich das sehe. Also es gibt bei Lorber Aussagen, die einen Mut machen können, die Behauptung zu wagen, dass auch die Seele Jesu göttlich ist, obwohl das jetzt nicht notwendig wäre, diese Aussage, weil ja das Gottheitszentrum ausreichend ist, um zu sagen, damit ist Gott inkarniert in Jesus Christus, nicht wahr? Aber es gibt auch Aussagen, die darauf hindeuten können, dass die Seele Jesu eher menschlich ist. Der Wilfried Schlez geht so weiter, dass er sagt, es ist eine Naturseele oder wie auch immer. Nun muss man natürlich beim Seelenbegriff bei Lorber wohl noch im Auge behalten, dass die Seele bei Lorber etwas Zusammengesetztes ist, aus verschiedenen Teilen zusammengesetztes ist. Die kann also auch aus verschiedenen Bereichen sich geformt haben. Aber das ist jedenfalls bei Lorber etwas anders, dieses Bild. Und das ist eben interessant, wie, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, ich habe ja gesagt, der dritte Teil soll uns deutlich machen, wie Lorber Swedenborgsche Grundanliegen durchaus aufgreift, aber oftmals auch unentdeckte, von Swedenborg selbst unentdeckte Interpretationsmöglichkeiten aufgreift. Und diese unentdeckte Interpretationsmöglichkeit, ich könnte das an weiteren Stellen zeigen, ist ihm dies, dass Swedenborg tatsächlich durch seine Reflexionen so weit vorgedrungen ist, dass er den Gedanken, die Idee eines göttlichen Zentrums formen konnte. Aber er hat diesen Gedanken dann praktisch liegen gelassen. Also aus der Sicht Lorbers kann man das jetzt so beschreiben. Ja, ist ja immer die Frage, welchen Glaubensstandpunkt man einnimmt. Aber aus der Sicht Lorber kann man so beschreiben, dass Swedenborg das Ei zwar gelegt hat, aber nicht ausgebrütet hat. Ja, er hat sozusagen den Gedanken, Gott hat ein Zentrum, aber er ergreift die Möglichkeit, die in diesem Gedanken liegt, nicht vollständig, indem er diesen Gedanken eben nicht im Hinblick auf die Menschwerdung Gottes auswertet. Dieser Schritt bleibt Lorber vorbehalten. Und das ist oft so, dass man bei dieser Interpretation der beiden Werke, wenn man sich durch die Mühen des Siebens hindurchgearbeitet hat, dass man sieht, dass Lorber Dinge, Linien weiterzieht, die Swedenborg nicht zu Ende zieht. Er verlässt den Bogen, den Swedenborg macht, nicht, aber er ist ein bisschen großzügiger im Ausziehen dieser Linie. So hat Swedenborg, nur um noch ein zweites Beispiel kurz zu nennen, so hat Swedenborg ja die Idee, dass Gott selbst von Ewigkeit her schon in gewissem Sinne Mensch ist. Ja, Gott ist schon von Ewigkeit der Mensch. Deswegen sollte man nicht von der Menschwerdung Gottes reden, sondern von der Fleischwerdung Gottes. Auf der Fleischebene wird Gott Mensch in Jesus Christus. Aber Gott an sich ist schon von Ewigkeit her Mensch. Und Swedenborg führt diesen Gedanken aus, indem er sagt, na, weil Gott von Ewigkeit her schon Mensch ist, deswegen ist auch der Himmel Mensch. Da gibt's bei Swedenborg die Vorstellung, der Himmel ist ein großer Mensch, ein Maximus Homo, Homo Maximus, ja, die Vorstellung kennt er. Aber jetzt ist wieder, diese Linie bleibt hier irgendwie stecken und Lorber sagt, na, wenn die geistige Welt von Gott her Mensch ist, dann kann doch die natürliche Welt von Gott her Mensch sein. Also ziehen wir die Linie noch ein bisschen weiter aus. Und dann kommt die Vorstellung des Geisterfalles und dass diese ganze materielle Schöpfung vor Gott praktisch der Luzifer ist. Ihr kennt das Bild, nicht wahr? Der mit gebeugtem Kopf da in der Unendlichkeit die Kreise zieht. Bei Swedenborg ist der Gedanke, dass die Schöpfung, weil Gott Mensch ist, muss auch die Schöpfung Menschenform haben. Dieser Gedanke ist bei Swedenborg nur bis zum Geistigen, bis zum Himmel ausgezogen. Der Himmel, sagt Swedenborg ausdrücklich, ist der größte Mensch. Aber er zieht das nicht aus bis zur natürlichen Schöpfung. Und das ist eben das Interessante an der Interpretation Swedenborgs und Lorbers, wenn man sich so heranmacht, wie ich mich da jetzt eben rangemacht habe, dass man eben sieht, wie hier eine Offenbarung aus einem tiefen Verständnis der Grundanliegen Swedenborgs nicht zu einem bloßen Nachplappern Swedenborgs wird, sondern nochmal schöpferisch eins drauflegt und unentdeckte Potenziale Swedenborgs praktisch entwickelt. Nicht wahr? Ja, damit sind meine 90 Minuten aufgelaufen. Ich lasse es denn mal dabei und hoffe vielleicht dem einen oder anderen etwas Geschmack gemacht zu haben, sich auf diese Art und Weise mit dem Verhältnis der beiden Offenbarungen zu beschäftigen.